Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Um 16 Uhr, Radio Free FM. Hier ist die Plattform auf der 102,6. Wie jeden Montag bis Donnerstag auf dieser Frequenz. Die Plattform mit einem spannenden neuen Thema. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung ist die Ulmer Feuerwehr. Um genau zu sein, es geht um Höhenrettung, den Höhenrettungszug. Und bei mir im Studio ist der dafür Verantwortliche von der Ulmer Feuerwehr, der Johannes Hühn. Genau genommen der Hauptbrandmeister Johannes Hühn. Johannes, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass es geklappt hat und du heute Nachmittag bei uns im Sender bist.
Hallo, ich freue mich.
Jo, wir haben schon gerade gesagt, du bist Hauptbrandmeister bei der Ulmer Feuerwehr. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Johannes, würde ich sagen, machen wir so eine kurze Vorstellrunde. Erzähl einfach mal den Hörern so ein kurze, was du denkst, was man vorab zu dir wissen sollte. So eine Kurzvorstellung, wo also nicht zwingend nur der Job, sondern vielleicht auch, was du sonst an Interessen hast, wie du auch dazugekommen bist, so ein klein bisschen irgendwas, was du denkst, was die Hörer interessieren könnte, dabei ist.
Gerne. Mein Name ist Johannes Hühn. Ich bin 38 Jahre alt, hauptberuflich in Ulm bei der Feuerwehr, dort im Einsatzdienst in der Leitstelle und leite ehrenamtlich die Höhenrettungsgruppe. Ich habe noch einen Nebenjob, der dreht sich auch um Seiltechnik. Im Privaten wie auch im Ehrenamt bin ich viel in Bergen unterwegs, egal ob mit der Familie oder beim Alpenverein. Von daher dreht sich mein ganzes Leben irgendwie um Höhe, Tiefe, Berge und Seile.
Wie kam es als Kind, dass du in der Richtung dein Interesse gefunden hast? War es irgendwie schon die Familie, dass ihr vielleicht in deinen Kindertagen viel in die Alpen gereist, gefahren seid? Oder wie hat sich das so ergeben, die Freude an den Bergen, an der Höhe und
Wir waren früher viel mit der Familie, mit meinen Eltern in Bergen. Allerdings war das immer nur dieses stupide Wandern, was man als Kind eigentlich nicht so gern mag. Und das mochte ich auch irgendwann nicht mehr. Und dann hat es sich ergeben, dass ich beim Alpenverein bei einer Kanufreizeit mal dabei war. Und daraus ist dann das Klettern entstanden, immer dienstags alle 2 Wochen in Zöfling. Daraus dann die Jugendgruppe beim Alpenverein, bei der ich dabei war. Dann der Jugendleiterjob und dann der Jugendreferentenjob im Vorstand. Und über die Freiwillige Feuerwehr kam dann die Höhenrettungsgruppe irgendwann ins Spiel.
Ja, und dann hast du, das darf ich glaube ich dazu sagen, weil wir uns aus dieser gemeinsamen Zeit kennen, erstmal eine Ausbildung im technischen Bereich gemacht.
Genau, ja. Zur Feuerwehr zu kommen momentan im mittleren Dienst ist so, dass man eine technische Ausbildung braucht. Die habe ich damals bei EADS gemacht, 3,5 Jahre, war dann dort auch noch 6 Jahre erst in der Entwicklung und dann in der Produktion und habe dann die Chance genutzt, zur Feuerwehr zu wechseln und bin seitdem dort hängen geblieben.
Ja, und ich erinnere mich, war damals schon immer so dein Thema, was du immer gerne verfolgt hast. Also insofern hast du dann eigentlich das, was du dir immer gewünscht hast, erreicht und jetzt eigentlich den Job, den, ja, man kann sagen, den Traumjob, den du dir gewünscht hast.
Ja, ist sehr interessant.
Kann man das so umschreiben. Ja, sehr schön. Gut, also jedenfalls bist du jetzt, du hast gesagt, dann überwiegend, also wenn es jetzt nicht in die Richtung Höhenrettung geht, dann irgendwie quasi so in der Verwaltung der Administration oder an der Zentrale, wo dann eben die Anrufe eingehen, die Notfall
auch. Ja. Der Job im Schichtdienst, wo ich bin, ist zweigeteilt. Einerseits Leitstelle als Disponent. Wir haben in Ulm die integrierte Leitstelle, bei der alle Notrufe aus Ulm und im Alp-Donau-Kreis auflaufen über die 112 und natürlich noch ganz viele Amtsleitungen für Krankentransporte, für Feuerwehranliegen. Alles, was nicht polizeilich ist, da ist so grob die Hälfte vom Arbeitsleben im Monat und die andere Hälfte ist im Schichtdienst, im 24-Stunden-Dienst. Da bin ich ganz normal auf dem Löschzug, je nach Funktion oder auch als stellvertretender Wachschichtführer eingeteilt.
Ja, ist dann deine Arbeitszeit über die 35 Stunden, die du vielleicht dann in der Industrie noch irgendwo kennengelernt hast, hinaus? Oder wie ist das dann bei euch von den Zeiten? Ja. Mein Einsatzzeit, Bereitschaftszeit wird die Arbeitszeit sein, nehme ich an.
Genau. Wir haben eine 48-Stunden-Woche, die sich jetzt zunächst mal sehr viel anhört. Da ist aber ein Teil auch Bereitschaftszeit. Wenn wir jetzt einen 24-Stunden-Dienst haben, dann fangen wir morgens um 6.45 Uhr an, der bis zum nächsten Tag um 6.45 Uhr geht, aber abends ab 21 Uhr gehen wir ganz normal ins Bett zum Ruhen, so wie alle anderen auch. Nur mit dem Unterschied, dass irgendwann das Licht unter Gong angeht und dann muss man halt gleich parat sein.
Also ein bisschen wie die Wache oder Bereitschaft bei der Bundeswehr, wo man dann auch quasi einen Tag vergattert, heißt sich, sowas dann ist und dann im Prinzip halt auf Bereitschaft da ist und halt vielleicht Wache und Streife
genau.
läuft.
Also man kann sagen, von 6.45 Uhr bis 17 bzw. 18 Uhr ist Arbeitszeit, da hat man irgendwas zugeteilt, da ist Sport, da ist Ausbildung, da ist man in den Werkstätten oder in einem Sachgebiet und ab 18 Uhr ist dann Bereitschaftszeit, die bis morgens um 6.30 Uhr geht und da kann man, man kann ferngucken, man kann nochmal Sport machen, man kann für sein Ehrenamt was machen. Also da gibt's vielfältige Möglichkeiten.
Wie viele Menschen sind denn überhaupt bei euch bei der Feuerwehr in Ulm? Wie ist denn das auch gerade in Bezug auf Festangestellte und dann eben die Kräfte, die das dann in der Freiwilligenfeuerwehr quasi ehrenamtlich machen? Wie groß ist denn die Ulmer Feuerwehr überhaupt? Also wie viele Menschen sind dort aktiv?
Wir sind momentan ca. 70 Hauptamtliche, die sich diesen Schichtdienst und den Tagesdienst teilen. Und bei den Freiwilligen kann man so ganz grob sagen 500, verteilt auf alle Abteilungen der Feuerwehr Ulm. Da haben wir 13 Stück plus drei Sondereinheiten und da verteilen sich diese 500 Freiwilligen.
Und die sind im Bedarfsfall, wenn es wirklich ein Großbrand irgendwo ausbrechen sollte, auch alle ausrüstbar. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt nur, sagen wir mal, 200 Ausrüstungen, Helme und Materialien vorhanden sind. Nein, da hat wirklich jeder sein Equipment und im Fall der Fälle sind 500Feuerwehrleute hier in Ulm dann einsatzbereit.
Ist das auf dem Papier, ja. Das kommt natürlich immer auf die Zeit an, Tages-, Nachtzeit, Wochenende, Untertags-, Wochentag, wann so ein Einsatz ist und dementsprechend stehen dann Leute zur Verfügung. Man muss aber sagen, dass in Ulm das Ehrenamt relativ stark noch ist im Vergleich zu anderen Feuerwehren. Von daher kann man da schon auf ordentlich Man- und Woman-Power zurückgreifen.
Weil du sagst, das ist in Ulm vielleicht ein bisschen besonders. Das heißt, ist die Ulmer Feuerwehr in Bezug auf Strukturen, wir kommen ja gleich noch auf die Organisation ein bisschen näher, dann ein bisschen außergewöhnlich oder ein bisschen anders als andere Feuerwehren, das haben wir in anderen vergleichbaren Großstädten oder noch größeren Städten, die wir jetzt vielleicht nicht ganz als Betrachter als Vergleich erziehen können, aber ich sag mal Augsburg oder irgendeine andere, Würzburg oder
Wir sind tatsächlich da noch eine Ausnahme. Es ist so, das Landesfeuerwehrgesetz sagt, ab 100.000 Einwohnern braucht die Stadt eine Berufsfeuerwehr. Ab 150.000 muss man eine haben. Und dazwischen kann man eine Ausnahmegenehmigung beantragen, die die Feuerwehr Ulm schon lange hat, weil es eben so ein starkes Ehrenamt gibt. Aber auch das ist rückläufig aufgrund der Situation, was sich eben so tut mit Arbeitgebern und Wegzug und wer arbeitet wo. Ja. Von daher haben andere Städte in unserer Größe eine reine Berufsfeuerwehr, die dann zum Teil schon auch noch freiwillige Feuerwehren haben, wo aber die Struktur und das Arbeitseinsatzaufkommen für die Freiwilligen ganz anders, weniger ist und vielleicht nicht ganz so interessant.
Wie ist denn das überhaupt von den Strukturen, die Vorgesetzten der Feuerwehr? Ist das das Innenministerium dann oder wo sind oder Stadt oder wie ist denn überhaupt dann die nächste höhere Instanz, die zum Beispiel bestimmt, wir gestalten es die Feuerwehr in der Form oder wir stellen zusätzlich Leute ein? Ist das städtisch oder ist das?
Die Feuerwehren sind kommunal.
Die sind kommunal. Okay.
Der Chef von unserem Kommandant ist der Baubürgermeister, BM3. Über dem kommt der Oberbürgermeister und dann warst du es in Ulm.
Also auf der übergeordneten Landesebene oder so ist das gar nicht.
Einsatztechnisch ja. Es gibt die vier Regierungspräsidien in Baden-Württemberg. Wir gehören zu Tübingen. Da gibt es einen Bezirksbrandmeister, der im Fall der Fälle kommen könnte und bei der Einsatzleitung unterstützen oder es auch übernehmen könnte. Und über diesen allen ist der Landesbranddirektor, der im Innenministerium sitzt, der eben sozusagen der Chef von allen Feuerwehren ist, aber rein strukturell einsatzmäßig.
Okay. Ja, ich dachte so ein bisschen auch eben in den Fall eines Katastrophenfalls, wo ja, glaube ich, dann auch die Landesregierung oder das Land zum Beispiel einen Katastrophenfall deklarieren kann, sie Hochwasser irgendwo in der Form. Wie ist denn das dann?
Würde in dem Fall der Oberbürgermeister machen.
Ah ja, okay. Das heißt, wenn Donau Hochwasser führt oder irgendwelche Geschichten, die irgendwo auch den Einsatz von, gut, Donau wäre wahrscheinlich mehr die Wasserwacht oder DLRG, aber im Zusammenspiel natürlich auch mit Feuerwehr, wenn es denn drauf ankommt.
Genau. Also diesen Katastrophenfall würde in Ulm der Oberbürgermeister feststellen.
Ja.
Allerdings ist das in Baden-Württemberg sehr selten der Fall. Die Bayern, da hört man das öfter, die sind da schneller dabei.
Okay. Und wie ist eure Verbindung dann, ich meine, Alarmierung haben wir vorher gesagt, ist sowieso eine gemeinsame Zentrale, aber die Verbindung mit der Ulmer Polizei oder auch dann dem Rettungswesen, ich meine, das ist ja alles eins, sind meistens in Katastrophenfällen rücken ja alle drei aus.
Man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden in die polizeiliche Gefahrenabwehr und die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr. Zweiteres machen wir in Ulm über die Leitstelle. Also alles, was ein Blaulicht hat und nicht polizeiisch, wird in Ulm über die integrierte Leitstelle alarmiert, sprich DLRG, THW, Feuerwehr, Rettungsdienst. Von daher sind da die Wege und die Gemeinsamkeiten sehr kurz. Immer wenn es mit der Polizei zu tun hat, dann geht es über eine Standleitung ins Führungs- und Lagezentrum. Das ist die polizeiliche Leitstelle, kann man sich vorstellen, und die alarmieren dann von dort ihre Kräfte und an der Einsatzstelle wird dann eben zusammengearbeitet.
Aber man kennt sich wahrscheinlich dann auch und weiß dann auch um die Befähigung, was kann es zum Beispiel eine Rettung oder was kann jetzt die Wasserwachte, gerade wenn es in Bezug auf Wasser geht, das ist mir auch klar, und in Bezug auf Höhe dann zum Beispiel werdet ihr alarmiert oder wenn es in andere Dinge geht, wo man eben in die Höhe muss und die Feuerwehr irgendwo auf die Leiter eben muss und eben dieses Equipment hat, was zum Polizei- und Rettungswesen zum Beispiel noch nicht hat.
Ja, also jetzt gerade im nicht polizeilichen Bereich sind die gemeinsamen Übungen und der Austausch relativ wichtig und viel. Da macht man auch viel. Mit der Polizei zusammen gibt's immer mal wieder auch Übungen. Allerdings sind da die Strukturen doch immer mal noch ein bisschen anders beziehungsweise spezieller. Da sind's weniger Berührungspunkte.
Ah ja, aha. Aber grundsätzlich in Bezug auf Alarmierung und in Bezug auf Kommunikation, auch nachrichtentechnisch im Sinne von, was hier vorfällt, seid ihr alle irgendwo unter einem...
Ja, da hält man sich auf dem Laufenden. Wie gesagt, es gibt diese Standleitung und bei speziellen Einsatzlagen ist es auch so, wenn die Polizei ihren Stab aufbaut, dass dann ein Vertreter von der Feuerwehr mit drin sitzt oder vom Katastrophenschutz oder auch andersrum, wenn bei uns der Stab tagt, dass dann Vertreter von der Polizei mit drin sitzt, dass es da eben kurze Wege gibt.
Okay, und eure Aufgabe ist definiert als Bekämpfung von Bränden oder wie genau ist denn die Aufgabe der Feuerwehr charakterisiert oder beschrieben und vielleicht eine Abgrenzung auch zum
Polizei? Man könnte es ganz genau im Feuerwehrgesetz von Baden-Württemberg nochmal nachgucken. Die Rettung von Menschenleben aus lebensbedrohlichen Not- und Zwangslagen und die Abwehr von Bränden und Gefahren, so ungefähr, können wir das definieren. Und ja, dadurch, dass wir in Deutschland leben und alles sehr genau vorgegeben ist, eben auch durchs Landesfeuerwehrgesetz ist dort beschrieben, was sind eigentlich die Aufgaben der Feuerwehr, was ist unentgeltlich, was kann in Rechnung gestellt werden und was sind denn nicht die Aufgaben der Feuerwehr?
Ja, mir fällt gerade so ein Punkt ein, zum Beispiel, wenn irgendwo eine Katze auf dem Dach entdeckt wird, ist es dann ein Fall, wo die Feuerwehr eindeutig dann zuständig ist oder ist dann Tierbergen eher, was weiß ich, das Tierheim, ja gut, die haben keine Feuerwehrleitung oder wie auch immer zuständig. Also das muss ja auch immer geregelt sein. Wann zum Beispiel rückt jetzt die Feuerwehr aus? Wann ist das ein Thema, was nicht die Feuerwehr betrifft? Das sind ja auch Fragen von Kosten und von letztendlich von Manpower, die dann
grundsätzlich
eingesetzt werden müssen und bezahlt letztendlich auch.
Genau. Grundsätzlich ist die Menschenrettung oder auch Tierrettung ist gleichgestellt im Feuerwehrgesetz und ist prinzipiell mal kostenfrei, weil es eine Pflichtaufgabe ist, aber eben aus lebensbedrohlichen Zwangslagen. Und das wird eben danach durch die Verwaltung festgestellt, anhand vom Einsatzbericht, war das eine lebensbedrohliche Lage, ist das ein kostenfreier Einsatz oder hat sich die Sache dann doch anders dargestellt. Und diese Katze auf dem Hausdach ist jetzt mal prinzipiell im meistens nicht akut lebensbedrohlich bedroht. Die sitzt da und klar, die Besitzer hätten sie gerne wieder drin und die muss man dann erstmal beruhigen und mit Futter und Abstand, dass sie das probieren. Die rufen dann gerne nochmal an und weil sie es einfach nicht verwarten können, aber den Katzen muss man dann mal eine Stunde Zeit geben und dann kommen die normal immer wieder rein. Mhm. Wir sagen gerne spaßhalber, wenn sie zum Katzen auf Bäumen geht. Wir haben noch nie ein Katzenskelett auf dem Baum gesehen. Die kommen alle von allein wieder runter. Aber wenn es gar nicht mehr geht, dann helfen wir auch da.
Okay. Und von der Struktur, das gesagt, ihr seid wie viele Untergruppen? Ich habe es so nicht aufgeschrieben. Wie viele waren es? Das waren
13 Abteilungen. 13 freiwillige Feuerwehrabteilungen plus drei Sondereinheiten, die diese 500 Männer und Frauen dann stellt.
Das ist ja dann schon, 13, das ist ja schon eine relativ große, diversifizierte Struktur, die ihr dann auch habt. Also das
muss man sagen. Hängt damit zusammen, dass eben jeder Vorort, jeder Teilort in Ulm seine eigene freiwillige Abteilung hat, mit mindestens einem wasserführenden Fahrzeug. Denn das Feuerwehrgesetz sagt, dass innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung die Feuerwehr mit mindestens 9 Mann am Einsatzort sein muss. Mhm. Was wir hier im Innenstadtbereich und drumherum gut stellen können. Aber wenn es jetzt nach Donaustetten geht, tagsüber schaffen wir das von der Fahrzeit gar nicht. Da muss dann die Freiwillige Feuerwehr vor Ort sein.
Vielleicht ganz kurz die anderen zwei Sondereinheiten. Was sind das dann für Gruppen?
Das ist einmal die Rettungshundestaffel. Und dann gibt es noch den ABC-Zug, der sich auch als Sondereinheit bei der Feuerwehr Ulm mit angliedert.
Und die Rettungshunde sind die dann ja genau einfach suchen und
Flächensuche meistens bei vermissten Personen, abgängigen Personen, die sind relativ oft unterwegs. Ja. Man kriegt es jetzt nicht immer so mit, aber sehr leistungsstark und hier in der Region oft gefragt.
Mhm. Ja, man sieht auch das ein oder andere Mal einen Artikel über die Aktivitäten, ja, dann verstehe ich das. Wir haben schon gesagt, du hast in früheren Jugend- oder frühen Jugendjahren damals die Begeisterung für die Höhe dann entdeckt und dann irgendwann mal wahrscheinlich entschieden, bei der Feuerwehr möchtest du auch in die Höhenrettung gehen.
Genau, man hat sich das immer so ein bisschen angeguckt, man hat es auf Bildern gesehen, man hat die mal irgendwo üben sehen und dann habe ich mich damals zusammen mit meinem Bruder, der ein Jahr jünger ist, entschlossen, komm, wir fragen mal an, ob es Platz hat. Und dann hat man da geschnuppert und war dann dabei.
Ja, und wie schaut es aus? Also um jetzt Höhenretter zu werden, muss man ja auch bestimmte Befähigungen haben. Zum Beispiel, denke ich mal, schwindelfrei sein. Also für mich wäre es nichts. Bei mir ist es schon von der Höhe, wenn ich irgendwie so tief runter gucken muss, schon unangenehm, sage ich mal. Also welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, dass man an der Stelle überhaupt sich dann für eine Ausbildung, die ja dann noch erfolgen muss, da melden kann?
Wenn man es jetzt mal auf die Feuerwehr Ulm bezieht, ist es so, dass die Höhenrettungsgruppe eben eine Sondereinheit der Feuerwehr Ulm ist. Sprich, man muss Mitglied der Feuerwehr Ulm sein, im aktiven Dienst. Sprich, man hat seine Grundausbildung gemacht, man hat den Sprechfunkerlehrgang, man hat den Atemschutzgeräteträgerlehrgang und ist dann im optimalsten Fall schon 2 Jahre dabei, damit man einfach weiß, wie läuft dieses Thema Feuerwehr, um dann die Höhenrettung draufsatteln zu können. Man hat den Wachbereitschaftsdienstlehrgang, der noch mal eine Woche geht, und den Truppführerlehrgang. Zeigt dann sein Interesse und es gibt dann eine Anwärterzeit von 12 Übungen, bei der der Teilnehmer, der Anwärter, ein überdurchschnittliches Interesse zeigen soll, das alles gezeigt kriegt, und die reine Ausbildungszeit geht 80 Stunden an unseren Dienstagsübungen beziehungsweise an Blocktagen und schließt mit einer praktischen und theoretischen Prüfung ab. Und dann ist man Höhenretter nach AGBF, nennt sich das, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren, und hat dann sein Grundequipment.
Gibt es dann sowas, also bei Bundeswehr gibt es sowas wie eine ATN, ich weiß nicht, ob es die Feuerwehr auch gibt, die dann irgendwo so eine Befähigung irgendwie so einem zusprechen oder eine Bescheinigung irgendwie?
Man kriegt eine Urkunde, dass man den Lehrgang gemacht hat.
Ja, genau.
Das gibt es überall bei Feuerwehr.
Ja. Und ab diesem Moment bist du dann berechtigt, quasi, wenn ein Einsatz in Richtung Höhenrettung geht, da einfach teilzunehmen.
Genau.
Weil du nachgewiesen hast mit Prüfungen, allem, dass du an der Stelle auch die Befähigung dazu hast. Okay, dann verstehe ich das. Und haben die meisten oder viele bei euch dann irgendwie so eine Zusatzverwendung, oder ist das, dass du eine Höhenrettung dazu machst, dann eher außergewöhnlich, oder hat da jeder noch irgendwie so ein spezielles Thema, wo er dann als ABC-Schutzteilnehmer oder in irgendeiner Form als Rettungshundestaffelführer oder
gar nicht. Das machen die Leute, die wohl Lust drauf haben und das möchten, die Zeit aufbringen können, die melden sich da, aber längst nicht bei allen, weil das Thema Feuerwehr an sich schon viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, denke ich mir. Also von daher ist es kein Muss, das ist einfach, was man dann gerne macht. Ja. Und dann kann man sich engagieren, aber es ist jetzt nicht so, dass da jeder teilnehmen muss. Okay. Und das Thema, was ich angesprochen habe, sonstige körperliche Voraussetzungen, ich meine, dass jetzt jemand, der in die Höhe muss, wahrscheinlich ein sportlicher, fitter Mensch sein muss, der gut klettern kann, nehme ich mal an, ist wichtig. Und natürlich, dass er nicht Sorge hat, also gerade Höhenangst oder so.
Das wahrscheinlich. Die Höhenangst wäre bei uns ein bisschen unpassend. Mhm. Dadurch, dass wir alle bei der Feuerwehr Ulm Atemschutzgeräteträger sind, gibt es die Gesundheits- Untersuchung 26.3, wo man schon mal relativ fit sein muss. Und für die Höhe gibt es noch die G41-Untersuchung für Höhentauglichkeit. Und danach weiß man, dass der die Grundvoraussetzungen mitbringt. Aber ob jemand wirklich höhentauglich ist, das merkt man dann auf dem Baustellenkran in 50 Meter Höhe.
Ja. Und wie ist das überhaupt zum Beispiel, wenn jetzt jemand Brillenträger ist? Ich meine, wenn der in der Höhe klettert und die Brille verliert, wäre ja böse. Ist das zum Beispiel dann auch, dass man zum Beispiel keine Brille tragen darf? Oder
nee,
so?
Da gibt es keine Einschränkungen. Es gibt diverse Hilfsmittel, dass man die Brille dann festmacht mit einem Bändchen oder so. Aber auch bei der beim Atemschutz in der Maske gibt es spezielle Brillenmasken, wo dann die reingeklipst wird. Mhm. Das ist kein Problem.
Also von daher keine Einschränkungen. Ansonsten in Bezug auf Alter, gibt es da irgendwas, dass man maximal oder minimal irgendwo Alter erfüllen muss? Oder ist das wirklich die Zugehörigkeit zur Polizei, zu Feuerwehr, die dann nach den 2 Jahren schon...
Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Baden-Württemberg ist so, dass man bis zum 65. Lebensjahr aktiv dabei sein kann. Sprich, bei der Höhenrettung gibt es da jetzt auch keine Altersbeschränkung. Die meisten merken das selber irgendwann, wenn sie da nicht mehr so fit sind, wenn viele Junge nachkommen, die einem dann der Rang ablaufen, und dann merkt man das selber.
Und so eine Höhenrettungsgruppe, gibt es die dann bei jeder einzelnen Feuerwehr, oder ist die jetzt gerade bei der Feuerwehr Ulm angesiedelt, oder wo ist zum Beispiel jetzt, wenn ein Höhenrettungsbedarf besteht, dann die nächste jetzt, was weiß ich, in der nächsten Großstadt, also die nächste Höhenrettungsgruppe, die dann gegebenenfalls auch alarmierbar ist?
Es gibt vom Land dazu keine Vorgaben. Jede Feuerwehr, pauschal gesagt, die möchte, kann sich so eine Höhenrettungsgruppe aufmachen, leisten, muss er aber auch unterhalten, was gar nicht mal so ohne ist in Bezug auf Zeit und Kosten. Letztendlich, es gibt für die Feuerwehren einen Brandschutzbedarfsplan, der erstellt wird. Und wenn da zum Beispiel drinsteht, ihr habt die und die Objekte oder die und die Gegebenheiten, da wäre es sinnvoll, mit Seiltechnik retten zu können oder arbeiten, dann kann sich so eine Feuerwehr das überlegen. Es gibt in Baden-Württemberg momentan 20 offiziell gemeldete Höhenrettungsgruppen, die in einem Arbeitskreis zusammensitzen, die dann auch ans Land gemeldet sind. Und die sind aber wild verteilt. Das gibt jetzt keine Vorgaben, wer eine haben muss und wer nicht.
Aber von der Ausbildung, von der Qualifikation, die müssen alle die gleiche Prüfung machen. Jawohl. Und weitgehend werden die wahrscheinlich auch das gleiche Equipment nachher haben, um letztendlich die gleichen Bergungen, die gleichen Noteinsätze irgendwo auch begleiten zu können.
Genau, es gibt da für deutschlandweit eine Empfehlung zur speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen, wo eben drinsteht, was so eine Höhenrettungsgruppe können muss. Und bei uns in Baden-Württemberg im Arbeitskreis haben wir eben genau festgelegt, was müssen diese Gruppen, die offiziell gemeldet sind, haben und können. Und nur dann können die auch Mitglied werden und sind dann eben als aktive Höhenrettungsgruppe gemeldet.
Ja, und bei dir so in Ulm, bist du der Leitende oder wie sagt man, der Gruppenführer, Zugführer?
Leiter der Höhenrettungsgruppe.
Okay, ja. Der Höhenrettung, das heißt, mit wie vielen Menschen arbeitest du dann? Wie viel sind
Wir sind momentan 19 Höhenretter, 19. beziehungsweise 18. Unsere Sollstärke sind 15. Eine Einheit besteht aus, oder eine Gruppe besteht aus 5 Leuten und das dann mal 3, da kommt man auf 15. Und da sind wir momentan sehr gut aufgestellt.
Oh ja. Und hast du jetzt aufgrund der Leiterfunktion dann auch noch zusätzlich wahrscheinlich administrative Aufgaben im Sinne von Direktiven geben, im Sinne von vielleicht auch Material verifizieren? Ist das noch richtig? Oder gibt es was Neueres oder irgendwie sowas? Also irgendwie Zusatz, was du als Leiter dann auch noch add-on
Dadurch, betreust. Dass ja in Deutschland alles ganz toll geregelt und viel Bürokratie dahinter steckt, gibt es ja einiges im Hintergrund zu tun. Sei es jetzt von der Ausbildung, von Übungen organisieren, vom Materialeinkauf, Material prüfen. Sowas gehört dann zu der Leiterfunktion, beziehungsweise in Ulm hängt es bei mir eben mit dran. Jetzt bei größeren Berufsfeuerwehren mit mehr Mitgliedern, da gibt es dann verschiedene Stellen dafür. Aber in Ulm kümmere ich mich da weitestgehend drum.
Ja, und 19 Leute seid ihr. Sind das jetzt, ich habe das noch gar nicht gefragt, bei der Feuerwehr eigentlich auch Männlein und Weiblein? Ist das eigentlich,
wir haben das bei euch? Ja. Momentan 2 Frauen in der Höhenrettung, also ist nicht eine reine Männerdomäne. Man merkt es deutlich in der Freiwilligen Feuerwehr, dass da die Frauen mehr werden. Und ich könnte jetzt keine genaue Zahl für Ulm sagen, aber es wird im Vergleich zu den letzten Jahren immer mehr. Und die machen das genauso gut wie die Männer.
Also bei euch gibt es da auch keine Differenzierung. Ihr könnt Frauen und Männer in jede Verwendung eigentlich einplanen.
Ja.
Da gibt's kein Ausschlussverfahren.
Ja. Nee. Jeder muss das Gleiche machen und dann auch die gleiche Leistung bringen.
Ja, ist das schon immer so? Wahrscheinlich nein, oder? Weil also Militär, klar, war lange Zeit diese Verwendung nicht möglich für Frauen. Ist es bei Feuerwehr schon länger oder wie war das?
Ich muss gerade überlegen, wann die erste Frau zur Feuerwehr Ulm kam. Ich meine, das war so in den Mitte der 90er. Aha. Da ging das los, aber natürlich ganz langsam. Heute ist das ganz normal.
Standard. Ja, also was das angeht, ist auf jeden Fall volle Gleichstellung erreicht.
Ja, ja,
da steht
ja
auf jeden Fall. Benachteiligung. Nein. Ja. Das ist ja schon mal auch ein deutlicher Schritt irgendwo dann voran. Ja, also, du hast gesagt, ihr müsst dann für die Höhenrettung eine Prüfung absolvieren. Nun etwa, welche Fächer, dass man ein bisschen da ein Verständnis hat, was kommt dann davor, theoretisch und praktisch wahrscheinlich irgendwie.
Genau, dieser Grundausbildungslehrgang geht 80 Stunden und der letzte Teil davon ist der Prüfungstag. Der setzt sich zusammen erstmal aus einem theoretischen Teil, wo so ein bisschen physikalische Grundlagen nachgewiesen werden. Alarm- und Ausrückeordnung, was haben wir an Ausrüstung, wie setzen sich die einzelnen Taktiken zusammen. dass der Ausbilder eben sieht, der hat es kapiert und dann geht's in die Praxis. Man muss eine Rettung als Sicherungsmann machen, wo man Sicherungsgerät bedient, und eine als Retter, wo man an der Trage dranhängt. Und danach gibt's noch eine Knotenstation, wo verschiedene Knoten vorgegeben werden, die man dann erkennen und selber machen muss. Dass man sieht, der hat die Knoten drauf. Dann gibt's noch eine sogenannte, bei uns in Ulm, Knobelaufgabe. Das ist irgendwas Besonderes, wo man vielleicht was nachbauen muss, wo man irgendwas demonstrieren muss, so dass man merkt, der kann auch mit abstrakten Sachen umgehen.
Mhm. Ja. Und die Prüfung wird dann abgenommen von jemand, der von dir oder von jemand, der dann irgendwo von irgendwo übergeordneter Stelle berechtigt ist, so als
So könnte man es fast sagen. Also der Ausbilder führt den Lehrgang durch. Der braucht eine spezielle Befähigung. Ausbilder-Lehrgang hat er. Und wir in Ulm machen es so, dass wir meistens von der anderen Feuerwehr noch einen Ausbilder dazu holen, dass das alles sehr neutral ist. Und dann wird dieser Lehrgang meistens mit so 5, 6 Teilnehmern eben von den 2 geprüft.
Mhm. Ja. Und Nachfragen auf jeden Fall habt ihr genügend. Also 19 Leute hast du gesagt. Also von daher ist, was den Personalstand und die Ausrüstung angeht, die Feuerwehr Ulm in der sehr guten Verfassung.
Auf jeden Fall. In Bezug auf die Höhenrettung sind wir da sehr gut aufgestellt. Man darf da aber nicht zu nachlässig sein. Man muss immer Mitgliederwerbung machen. Die nächsten Jahre wird es ein paar Abgänge geben, berufsbedingt. Von daher sind wir so ganz grob locker in der Planung für in 2 Jahren, dass wir wieder einen Grundausbildungslehrgang starten, bei dem sich dann die Leute melden und dann wir eben gucken, wer geeignet ist.
Was muss denn überhaupt alles an Equipment, an Material vorhanden sein? Wie ist denn eure Gerätschaft? Also was habt ihr denn alles, um auch euren Auftrag da ausführen zu können? Was gehört alles denn da dazu?
Es gibt einen Gerätewagen Höhenrettung, der auf der Hauptwache in Ulm stationiert ist. Mhm. Der hat hinten 4 bzw. 5 große Rollläden, wo sich ziemlich viele Euroboxen und Seilsäcke und Karabiner drin verstecken. Die Seile bei uns sind überwiegend statische Seile, die sich nicht dehnen, damit wir da keine Verluste haben. Und die sind normalerweise 100 Meter lang. Und es gibt noch Sonderseile mit 200 Metern für höhere Objekte. Dann hat jeder Höhenretter seinen Karabinersatz, den er im Fahrzeug sich schon anlegen kann, damit man keine Zeit verlieren. Mhm. Da ist ein Abseilgerät dabei, da ist eine Selbstsicherung dabei, da sind jede Menge Karabiner und Bandschlingen dabei. Und dann gibt's noch diverse Rucksäcke mit Anschlagmaterial beziehungsweise einen Retterrucksack für den Patienten. Und Sonderequipment zum Retten aus Bäumen, zum Vorstieg machen, eine Winde, alles, was man so braucht. Und tragentechnisch gibt's eine orange Schleifkorbtrage, eine Wanne, in die man den Patienten reinlegen kann zum Abseilen. Mhm. Oder auch eine Schwerlasttrage für adipöse Personen, um die auch schonend retten zu können.
Mhm. Ja, und wenn jetzt irgendwas, ein Tier zum Beispiel zu retten, ist dann irgendwie ein Körbchen von der Katze oder
genau,
sowas, oder?
Genau, da arbeiten wir dann mit der Besatzung vom Kleineinsatzfahrzeug zusammen, die dazukommen. Die bringen Hunde, Katzenboxen mit in verschiedenen Größen, die wir dann eben mit ins Seil nehmen, um das Tier da retten zu können.
Ja, weil du es gesagt hast mit der Ausrüstung, was ist denn die maximale Höhe, in die ihr dann könnt? Also ich meine, Ulmer Münster, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weiß ich, habt ihr schon geübt, das ist 161 Meter hoch. Ja. Theoretisch, also denk mal an World Trade Center in New York, war 450 Meter, glaube ich, hoch, und World Trade Center 1 ist, oder ist das 450, das World Trade Center 1, sehr, sehr hoch. Also theoretisch haben wir hier natürlich nicht, aber hättet ihr auch für solche Höhen dann Material, Güter, oder wäre es da ausgeschlossen, dass man die Höhe dann vordringt? Oder wie?
Indirekt. Also letztendlich guckt man sich die Objekte in der Umgebung an, die so in Frage kommen, und danach kann man dann die Seillängen anpassen. Mhm. Unsere Standardlängen sind 100 Meter. Damit kommen wir zu 90% überall runter. Wir haben dann noch 2x200 Meter, die völlig ausreichen. Im Bedarfsfall kann man die Seile verbinden, zusammenknoten. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter, aber auch das ist so ein Standardprogramm, um eben auch über weite Strecken ablassen zu können.
Oh ja, aha. Und ihr müsst ja dann auch eine spezielle Sicherung und mit Gurt und mit Helm irgendwo, ich habe auch Fotos gesehen, dann irgendwo haben. Ja. Das heißt, das alles wird ja dann wahrscheinlich auch individuell für jede Person zugeschnitten sein.
Genau.
Und entsprechend dann auch schon, wenn Einsatz geht, wahrscheinlich schon angepasst, angezogen sein, oder?
Ja. Nennt sich persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, und wie es der Name eben schon sagt, persönlich, das heißt, das hat jeder selber. Mhm. Grundsätzlich hat jeder einen Wetterschutz-Overall, beziehungsweise einen Sommer-Overall, Stiefel und einen Helm und Handschuhe. Die hängen im Spind, da kommt dann der Auffanggurt dazu, beziehungsweise Arbeitsgurt, den man schon auf der Hauptwache in Ulm anzieht, bevor man ins Fahrzeug steigt, nimmt noch seinen Helm mit und setzt sich so ins Fahrzeug, sodass man an der Einsatzstelle eben gleich ausgerüstet ist.
Mhm, ja. Wie ist das, darf man dann oder darfst du zum Beispiel auch dann so ein Fahrzeug fahren oder ist das speziell dann auch eine Aufteilung, dass jeder nur innerhalb der Crew dann bestimmte Funktionen wahrnimmt oder zum Beispiel, wenn ihr ausrückt und du mit diesem Fahrzeug, das du angesprochen hast, losfahrt, also fährst du dann auch oder fährt ein Fahrer oder wie ist das dann
eher,
mit der Verzeihung?
Also ich fahre eher weniger, weil der Fahrzeugführer, in dem Fall der Einheitsführer, der sitzt immer vorne rechts.
Ja.
Der muss koordinieren und sich darauf konzentrieren, dass er sich überlegt, wie wird der Einsatz abgearbeitet. Und der Fahrer, bei der Feuerwehr heißt der Maschinist, das ist einer aus der Mannschaft. In dem Fall braucht er einen LKW-Führerschein, aber da haben wir genügend. Das ist rein, also wie es bei einer freiwilligen Feuerwehr so ist, wer als erstes da ist, beziehungsweise kommt, wer am besten da passt, der macht es dann.
Na, ich denke auch, weil gerade natürlich die Herausforderung im Einsatz unter Stress, so ein Fahrzeug mit Blaulicht zu lenken oder mit Sondereinsatzsignal heißt es, glaube ich, offiziell, ist ja dann schon enorm und der muss ja dann vielleicht auch über rote Ampeln fahren, muss ja an der Stelle schon sehr, sehr routiniert und guter Fahrer dann zum Beispiel auch sein.
Also. Ja, also nennt sich das Fahren mit Sonder- und Wegerechten, dadurch, dass sie das ja nicht nur bei der Höhenrettung machen, sondern beim normalen Alltag der Freiwilligen Feuerwehr auch, bringen die da eine gewisse Routine mit. Also das klappt eigentlich ganz gut. Natürlich hat der Beifahrer da auch immer ein Auge drauf, egal ob jetzt im Hauptamt oder im Ehrenamt, sodass man da gut zusammenarbeitet, weil dieses Fahren mit Blaulicht und Sondersignal ist schon eine ordentliche Belastung und auch für die anderen Verkehrsteilnehmer ja keine normale Situation.
Ja, ja,
da natürlich passieren ganz verrückte Sachen.
Ja, ja, ich meine, wahrscheinlich erschreckt jeder, wenn er so ein Sondersignal, so ein Fahrzeug anrückt, wenn dann so ein großes Feuerwehrfahrzeug daher gesaust kommt und vielleicht noch irgendwo ein anderer hinterher oder noch ein Rettungsfahrzeug oder noch ein Krankenwagen ist erstmal hoch, schnell aus dem Wege.
Genau, ja.
Das ist natürlich dann schon, ja, immer eine schwierige Situation. Also auf jeden Fall Ausrüstung haben wir soweit ein bisschen verstanden. Und also weil du sagst, Höhe, wir können Seile aneinander knoten, das heißt, man seilt sich von oben dann ab oder kann es auch sein, dass man von unten mit der Leiter dann auf eine gewisse Höhe hochgeht oder wird von oben immer abgeseilt?
Also wir versuchen mit technischen Mitteln so schnell wie möglich an den Verletzten dran zu kommen. Wenn es jetzt irgendwo in der Höhe ist, kann es durchaus sein, dass wir mit der Drehleiter als erstes ein ganzes Stück hochfahren, um dann den Aufstieg zu sparen. Und dann ist es halt so, ist die verletzte Person oder der Auftrag in der Höhe, dann werden da die Seile angeschlagen und man seilt ihn nach unten ab, auf Bodenniveau, wo der Rettungswagen ist. Oder aber, das sagt so unser Name, dieses spezielle Retten aus Höhen und Tiefen. Es kann auch aus dem Untergrund, aus der Tiefe sein, sprich mit einer Winde, mit einem Flaschenzug, dass der Verletzte mit einem Retter zusammen aufgezogen wird, weil er in irgendeinen Schacht gefallen ist.
Ja, was ist denn in Ulm zum Beispiel Tiefe? Ich meine, wir fahren höchstens irgendwo dann Straßen, irgendwo diese Schächte ein. Oder was könnte in Ulm, wo könnte jemand reinstürzen oder Baustelle oder irgendwas oder was? Wo wäre jetzt in Ulm zum Beispiel für euch eine mögliche zumindest Übung oder Einsatzort?
Also typische Einsätze jetzt aus der Tiefe sind Baustellen, wobei das die normale Feuerwehr mit entsprechenden Mitteln viel selber abarbeiten kann. Mir kommt dann zum Einsatz, wenn es spezieller wird, wenn die Drehleiter nicht mehr ausreicht, wenn man mit einem Hubschrauber nicht hinkommt, wenn man mit tragbaren Leitern nicht hinkommt, überall dort, wo man dann komplexe Seiltechnik braucht, wie jetzt in dem Münster, in dem Silo, außen an hohen Gebäuden, an Gerüsten, immer dann, wenn die normalen Einsatzmittel der Gemeindefeuerwehr nicht mehr ausreichen.
Mhm. Grundsätzlich jetzt fürs Retten, wahrscheinlich sind ja auch je Gebäude einfach unterschiedliche Bedingungen. Ich meine, beim einen könnt ihr vielleicht dann irgendwo ein Seil festmachen, was einhaken, beim anderen jetzt ein Turm ist. Immerhin gibt ja diese Türme, die dann auch irgendwo, diese Kamine, die da irgendwo Himmel dampfen. Ja. Und weiß nicht, wahrscheinlich gibt es ja dann einfach je nach Objekt dann auch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie ihr
richtig
retten müsst, oder?
Ja. Deswegen müssen wir ziemlich viel üben und versuchen, da unterschiedliche Objekte zu haben. Und letztendlich liegt es am Einheitsführer, der muss festlegen, wo die Seile oder Sicherungsgeräte angeschlagen werden. Meistens findet man irgendwas. Manchmal muss man Anschlagpunkte verlängern. Man muss sie aus anderen Räumen, aus anderen Gegebenheiten herleiten. Oder aber es gibt auch die Möglichkeit, sich selber Anschlagpunkte zu bohren, zu machen, was man aber natürlich versucht zu vermeiden. Aber irgendwo findet man meistens dann was.
Mhm. Ja, und einfach mit viel Routine muss dann der, in dem Fall der Einheit oder der Zugführer oder du dann entscheiden, Variante A oder B und dann wissen im Prinzip alle Bescheid und dann wird es schnell aufgebaut.
Man hat verschiedene Varianten im Kopf erkundet, es nennt sich Führungskreislauf, wo man dann entscheidet oder sieht, das und das Problem habe ich, die und die Probleme könnten noch auftauchen, was habe ich für Möglichkeiten, wägt das ziemlich schnell im Kopf ab, um dann zu entscheiden, was ist die effektivste Lösung, die man dann nimmt und die auch immer wieder kontrolliert werden muss, ob ob das so passt, wie man sich's vorstellt, um dann zum Einsatzerfolg zu kommen.
Aber lang diskutiert werden kann ja nicht. Salzwein entscheidet dann einfach der Verantwortliche, der dann an der Stelle vor Ort ist. Was
die da gibt es klare Hierarchien.
Ja, ja. Okay. Ist es dann so ein bisschen von Hierarchien ähnlich auch wie beim Militär mit Rängen, oder? Also zum Beispiel, du hast jetzt den Rang des Hauptbrandmeisters. Also der normale Feuerwehrmann ist dann der Feuerwehrmann. Und ich weiß nicht, das sind da auch so Ebenen verschiedene wahrscheinlich, dann verschiedene Höhen.
Ja, es fängt also jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehrmann, beim Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann an. Dann geht es weiter mit Löschmeister, Oberlöschmeister, Hauptlöschmeister. Das sind die Sternchen auf den Schulterklappen. Ist jetzt für den normalen Freiwilligen Feuerwehrmann für einen Einsatz eher irrelevant. Okay. Da kommt es darauf an, wer vorne rechts sitzt im Fahrzeug, der Sagen hat. Und jetzt bei der Feuerwehr Ulm, auch im hauptamtlichen Bereich, ist so, dass es immer einen Zugführer gibt, sprich der B-Dienst, der hat eine grüne Weste an. Der ist im gehobenen Dienst, der ist primär mal der Einsatzleiter. Der fährt bei allen Stichworten mit raus, wo es eben auch um Personenrettung geht, insbesondere wenn es um die Höhenrettung geht. Mhm. Und der ist der Chef vor Ort und der hat dann eben die Gruppenführer von dem Löschfahrzeug, von der Drehleiter oder von dem Gerätewagen Höhenrettung unter sich.
Ah ja, okay, verstehe. Ja, und du hast es schon gesagt, wir haben in Ulm das Ulmer Münster, wir haben aber auch einen anderen hohen Bau, diesen Sieg, und ich sehe den in der Schapfenmühle,
Bau.
Und ich meine schon von euch Fotos gesehen zu haben, dass ihr beispielsweise an diesen beiden Objekten dann auch trainiert. Ist das
genau
so die zwei bevorzugten Höhen?
Die Schapfenmühle ist sehr interessant von der Höhe und von der Struktur oben, vom Ausstieg. Das ist nicht ganz so ganz einfach. Einsatztechnisch waren wir da jetzt aber noch nicht, weil da sind kaum Personen oben. Münster kann man sagen, wenn normaler Betrieb ist, dass man da so alle 12 bis 18 Monate mal hoch muss, weil sich ein Tourist irgendwie einen Fuß vertritt, Atembeschwerden hat, irgendwas Kardiologisches am Herz, sich da selber überschätzt. Da trainieren wir auch einmal im Jahr, meistens Ende April, mit den Turmwarten zusammen. Da gibt es ein spezielles Rettungskonzept, das auf 70 Metern Höhe anfängt. Bis dahin geht der Glockenschacht, wo die Glocken hoch und runter gezogen werden. Mhm. Und da können wir mit einem Verletzten eben unten im Retter abseilen, sodass man unten rauskommt.
Das heißt, ihr habt von kritischen Gebäuden und jetzt eben in Münster auch einen genauen Plan, wo letztendlich die Wege, die Möglichkeiten sind, um da an der Stelle optimal für diese Objekte dann vorbereitet zu sein.
Ja, also bei der Feuerwehr generell gibt es für viele Objekte Feuerwehrpläne, die der vorbeugende Brandschutz fordert. Mhm. Allerdings für die Höhenrettung ist das eher weniger der Fall. Jetzt in Münster, da gibt es sowas für den Hauptturm, weil es da doch hin und wieder mal vorkommt. Aber für alle anderen Objekte muss man einfach flexibel sein, wie es der normale Feuerwehralltag so hergibt.
Mhm. Was sind in Ulm denn noch andere hohe Bauten? Vielleicht auch Hochhäuser hier in Böfingen, denke ich zum Beispiel, da am Eselsberg? Oder was sind potenziell, wo ihr sagt, da ist die Höhenrettung auch mal gefordert, da geht es in die Höhe.
Bei Höhenrettung denkt man zwangsläufig immer an hohe Objekte, muss aber gar nicht so unbedingt hoch sein. Okay. Es kommt da eher auf die komplexe Seil- und Sicherungstechnik an, dass man eben mit normalen Feuerwehrgerätschaften nicht mehr drankommt. Mhm. Und jetzt noch ein gutes Beispiel sind Windenergieanlagen. Haben wir jetzt im Stadtkreis Ulm keine, aber im Alb-Donau-Kreis, da sprechen wir von einer Nabenhöhe von 140 Metern, was dann auch wieder sehr interessant wird, weil man halt lange braucht zum Aufsteigen und dann eben auch die entsprechende Technik oben einbauen muss, um da wieder sicher abseilen zu können.
Mhm. Es steht auch bei Seligweiler so eine, auch so eine
Windenergieanlage.
Windenergieanlage, ja.
Die ist aber relativ niedrig. Das war wohl mal eine Versuchsanlage, die läuft auch noch, aber ist jetzt nicht so besonders.
Mhm. Und ansonsten, also gerade wie gesagt, sowas wie jetzt so ein Hochhaus, wenn theoretisch können wir uns hier vorstellen, irgendein Feuerwehreinsatz oder ein Brand ist in so einem Hochhaus und vielleicht die Innenzugänge verschlossen sind oder man nicht runterkommt, dann muss ja, vermute ich mal, den 13. Stock halt dann auch die Höhenrettung, oder? Wie ist das?
Nein, wirklich. Hohen Gebäude bzw. Hochhäuser sind alle so gebaut, dass sie zwei unabhängig oder zwei baulich getrennte Treppenhäuser haben, über die Personen flüchten können. Selbst wenn eins verraucht wäre, können sie übers andere runter. Die Höhenrettung kommt bei Brandeinsätzen, wenn der Brand aus ist, weil unsere Textilmaterialien, die vertragen sich nicht so gut mit Hitze. Bei Nachlöscharbeiten, um Dächer abzudecken, dass man da nochmal den Dachstuhl kontrolliert, da kommen wir dann zum Einsatz. Das könnte natürlich auch auf einem hohen Gebäude sein, aber jetzt wirklich, solange es noch brennt, sind wir eher außen vor.
Muss also, wie oft ungefähr sind tatsächliche Einsätze? Wie oft müsst ihr das, was ihr trainiert habt, dann auch Beweis stellen?
Hält sich in Grenzen, sind circa 3 bis 8 Alarmierungen pro Jahr, aus denen aber nicht immer ein Einsatz wird. Und mit dieser Zahl kann man ungefähr rechnen.
Mhm. Das heißt, die meiste Zeit im Jahr ist dann so, dass ihr dann wirklich Training habt, um euch da auf dem Laufenden oder einfach fit zu halten.
Genau.
Und überwiegend, dann hast du gesagt, ist das Münster so geeignet? Oder das?
Da üben wir einmal im Jahr. Das ist so unser Objekt, wo man halt doch öfter mal zum Einsatz kommt. Deswegen sollte man sich da auskennen. Aber trainieren und üben tun wir an ganz verschiedenen Objekten wie Baukränen, Gruben, Gitterstrukturen, Gerüsten. Alles Mögliche in Frage. Wir kriegen relativ viele Anfragen von Firmen. Könnt ihr nicht mal bei uns im Hochregallager, könnt ihr nicht mal bei uns im Silo in der Firma hier machen. Das wäre mal was ist, das ihr euch auskennt, aber da kommen wir gerade hinterher.
Mhm. Kran, hast du gesagt, irgendwann ist ja mal da auch so ein Vorfall gewesen beim Bahnhof, wo jemand auf den Kran hochgeklettert ist. Das heißt, theoretisch müssten die Höhenretter dann auf den Kran hochklettern können, um dann jemanden von oben herunterzuholen.
Baukran ist so ein Standardobjekt, da kann es entweder der verletzte Kranführer mit dem internistischen Notfall sein, dass er einen Herzinfarkt hat.
Ja.
Das können spielende Kinder auf dem Baukran sein, das können Jugendliche sein, die eine Mutprobe machen wollen, das können verwirrte Personen sein, die sich vielleicht auch was antun wollen. Oder aber auch das Liebespärchen, das ich da oben ein paar romantische Stunden machen wollte, hat man auch schon. Also da gibt's alles.
Mhm. Wobei beim Baukran, da ist ja dann nicht mit Abseilen, das heißt, da muss dann ein Retter sich irgendwie festmachen und dann selber hochsteigen wahrscheinlich da, oder?
Nein, innen drin gibt es normalerweise immer Aufstiegsleitern, weil ja auch der Kranführer ohne Sicherung hochgeht. Sag mal, der Zustieg ist relativ einfach. Das Problem ist eher unsere Ausrüstung, weil wir die Rucksäcke da nicht so einfach mit hochnehmen können. Die müssen dann außen hochgezogen werden. Aber so ein hoher Baukran, je höher und größer ist, desto dankbarer ist er. Der Gegenausleger ist meistens ohne Sicherung begehbar. Von daher kann man sich da ganz gut aufhalten.
Und für alle Fälle seid ihr dann auch angeleint, wenn ihr dann so ein Objekt da besteigen müsst? Ich meine, das ist ja einfach letztendlich hochriskant, irgendwas in Höhe da irgendwo zu agieren und zu retten. Da ist man natürlich wahrscheinlich mit allen Händen und bemüht, jemanden zu retten. Ja. Ich meine, die Sicherung ist ja das A und das O, dass man das.
Das nennt sich bei uns in der Fachsprache absturzgefährdeter Bereich.
Ja.
Wird durch den Einheitsführer festgelegt, ab wo sich dann gesichert wird. Mhm. Normalerweise ist das für alle Höhenretter auch ersichtlich. Wenn ich jetzt so einen Baukran hochgehe in den Leitern drin mit Rückenfallkorb, da brauche ich mich nicht sichern. Wenn ich auf dem Gegenausleger bin, wenn ich ein Geländer habe, eine bauliche Struktur, muss ich mich auch nicht sichern. Aber wenn ich natürlich vorne auf den Hauptausleger rausklettere, dann bin ich gesichert. Sicher durch ein Seil oder durch einen Bandfalldämpfer, damit mir selber nichts passiert im Sturzfall.
Mhm. Eins, was ich dich nochmal fragen wollte, ich habe vorher das World Trade Center angefragt oder gefragt, 2001. Gibt es denn aus Sicht zum Beispiel der Höhenrettung irgendwie auch irgendwelche Erkenntnisse, die man aus diesem Vorfall damals ziehen konnte, die im Prinzip auch auf euch irgendwie Einfluss haben, weil diese schrecklichen Bilder im World Trade Center, die Menschen eingesperrt und kommen nicht raus, ist eine Riesenhöhe, stehen ja, oder haben viele bestimmt noch im Kopf irgendwo. Gibt es da irgendwo auch Erkenntnisse oder irgendwas, was dann für euch irgendwie auch einen Einfluss hat, oder ist das
in der normalen Feuerwehrwelt bestimmt, so im Thema Brandschutz und Hochhaus und Rettungswege, Fluchtwege, Zugangsmöglichkeiten, da war das große Problem, dass die Feuerwehr hoch wollte und die Leute runter.
Ja, genau, das
war ich. Aber jetzt aus Höhenrettungssicht, nee, weil da keine Seile im Spiel waren. Und bei solchen Objekten kommt man von innen auch nicht so einfach raus, weil alles zu ist, damit eben auch keiner rausfällt oder springt. Von daher ist das für aus höhenrettungstechnischer Sicht nicht so interessant.
Mhm. Was mir gerade noch einfällt, in Ulm gibt es natürlich auch noch technische Hilfswerk. Mhm. Wie sind das? Sind die mit euch auch in irgendeiner Weise verbunden, weil die auch noch Equipment und Gerätschaft haben?
Ist man kennt sich, man übt auch mal zusammen. Mhm. Allerdings ist das von der Anwendung, vom Niveau ähnlich wie bei der normalen Freiwilligen Feuerwehr. Die haben ihre Gerätesätze, die für sie geeignet sind, um sich auf Dächern fortzubewegen, um einfache Rettung aus Höhen und Tiefen durchzuführen. Und immer wenn die Höhenrettung zum Einsatz kommt, dann wird es komplexer, die Seiltechnik wird komplizierter und die Höhen werden meistens höher oder tiefer.
Ja, wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt Witterung, Sturmschäden, Thema umgestürzte Bäume. Mhm. Ist das auch ein Thema, wo ihr dann mit gefordert seid? Also wenn es irgendwo Hochwasser haben wir vorher mal angesprochen, da vielleicht nicht so sehr. Ist das irgendwo auch ein Thema, wo ihr mit dran bist?
Sturmschäden an sich ja. Der klassische Baum, wenn der bis runterfällt auf den Boden, dann ist nicht mehr Höhenrettung. Wenn er jetzt vielleicht auf dem Haus lehnt, dann schon. Aber der Klassiker sind so abgedeckte Dächer, Blechdächer, die sich wegschälen. Dächer, die eingedeckt sind, die dann frei werden, wo man helfen muss, oder dass sich auf dem Dach irgendwelche Sachen verbiegen, Kamine umzustürzen drohen. Das ist dann was für die Höhenrettung, ja.
Und im Zweifelsfall wird vor Ort einfach blitzschnell entschieden, also der Zug fährt mit raus und dann entscheidet man, wie man vorgeht, ob jetzt Höhenrettung zum Einsatz kommt oder vielleicht die Feuerwehr Standard
Genau.
Mit der
so können wir sagen. Also je nach Stichwort fährt er eben mehr oder weniger bei uns bei der Feuerwehr. Es gibt immer einen Einsatzleiter vor Ort und der entscheidet letztendlich, wie macht man das. In Ulm meistens der B-Dienst mit der grünen Weste, der dann sagt, okay, das können wir mit unseren eigenen Mitteln vom Rüstzug abarbeiten oder nee, da brauchen wir die Höhenrettung dazu. Ja.
Und das wird aufgrund der Lagebeurteilung dann in der Einsatzzentrale entschieden, wer dann rausgeht und gegebenenfalls muss man halt nachalarmieren, oder?
Genau. Aufgrund von der Adresse, vom Einsatzstichwort bzw. Meldebild entscheidet er oder schlägt der Rechner vor, was da jetzt die Alarm- und Ausrückeordnung sagt. Das ist für das ist alles genau vorgeplant und der Disponent guckt nochmal drüber, drückt dann auf Alarmieren. Mhm. Und wenn der Einsatzleiter vor Ort feststellt, oh, wir sind viel zu viele, dann schickt er welche heim oder sagt, oh, wir brauchen mehr bzw. Sondereinheiten, dann werden die nachalarmiert.
Okay. Und ihr habt wahrscheinlich alle so einen Piepser dann in der Tasche oder wie funktioniert heute die Alarmierung? Also genau. Wenn jetzt irgendwas ist und du im Prinzip zum Einsatz musst, wie funktioniert das?
Alle Freiwilligen und Hauptamtlichen in Ulm haben einen digitalen Meldeempfänger, der von der Leitstelle in Ulm ausgelöst wird, haben ihre RICs, das sind die Codes, über die man dann alarmiert wird, sei es jetzt über den Löschzug oder für die Höhenrettung. Und im Fachjargon nennt sich das stille Alarmierung, im Gegenteil zur Sirene früher. Und damit sind alle Ulmer Feuerwehrkräfte ausgerüstet, auch die Höhenretter, und werden eben so alarmiert.
Und wenn du dann keine Bereitschaft hast, dann schaltest du es ab. Und wenn du Bereitschaft hast, schaltest du es an. Oder haben es immer alle an für alle Fälle?
Das ist der große Unterschied von Beruf zur Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Die Freiwilligen haben, wenn man so will, in Anführungszeichen immer Bereitschaft. Aber sie können natürlich nicht immer. Sie sind im Urlaub, sie sind krank. Sie können durch andere Umstände jetzt nicht am Einsatz teilnehmen. Deswegen schaut man, dass bei der Freiwilligen Feuerwehr alle Positionen dreimal besetzt sind. Sprich, wenn eine Freiwillige Feuerwehr ein Löschgruppenfahrzeug hat mit 9 Plätzen, sollten mal mindestens auf dem Papier so 27 Leute draufstehen, damit zu jeder Tages- und Nachtzeit, Urlaubszeit sichergestellt ist, dass das Fahrzeug auch ausrücken kann.
Mhm, ja. Und in Bezug auf Zeiten gibt es ja, glaube ich, auch Vorgaben. Also wie lange darf es maximal oder wie schnell müsst ihr vor Ort sein, wenn es wirklich ein Katastrophenfall ausgelöst wird? Da gibt es ja irgendwie auch eine Zeitenvorgabe, das ich weiß.
Gehen wir mal vom Katastrophenfall weg, den wir ja fast nie haben, aber vom normalen Brandeinsatz, sagt eben das Landesfeuerwehrgesetz, dass an jedem Ortsteil der Gemeinde oder der Stadt die Feuerwehr mit 9 Mann, sprich mit einer Gruppe, innerhalb von 10 Minuten sein muss. Mhm. Nach weiteren 5 Minuten nochmal 9 Mann. Also das ist schon recht sportlich. In Ulm klappt es. Und bei der Höhenrettung gibt es so eine Vorgabe an sich nicht. Aber man kann sagen, dass auch tagsüber unter der Arbeitszeit nach 10 Minuten der Gerätewagen Höhenrettung mit mindestens 5 Mann oder Frauen die Hauptwache verlässt zum Einsatzort.
Oh ja, aha. Und jetzt zum Beispiel, du gerade verhindert bist und zum Beispiel bei uns gerade im Radio bist und jetzt angenommen, was ich nicht hoffe, für die letzten 5 Minuten Alarm passieren würde, dann müsstest du ganz schnell halt springen und schauen, dass du auf geradesten Wege dann in die Wache kommst. Oder wie ist dann das?
So ungefähr, ja. Man guckt dann eben, dass man sich zügig zur Wache begibt. Allerdings dadurch, dass ja die Funktionen alle mehrfach besetzt sind, kommt es da nicht auf den einen oder anderen an, sondern wer als erstes da ist, der setzt sich aufs Fahrzeug, wenn er ausgerüstet ist, und die ersten 5 fahren dann los. Mhm. Da kann es durchaus sein, dass ich dann hinterherkomme.
Ja. Gab es irgendwo auch in deiner Zeit jetzt besondere Einsätze, die vielleicht irgendwie auch berichtenswert erzählen sind oder irgendwie auch was, vielleicht mal was Nettes, wo man auch irgendwas Gutes tun konnte oder irgendwas, irgendwie, wo man so erzählen kann, was dir vielleicht so besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also spektakulär war auf jeden Fall mein Einsatz vor 2 Jahren in Ulm am Hauptbahnhof. Da war eine verwirrte Person oben. Die Polizei hat sich dazu entschieden, dass es eine Polizeilage ist, hat unten ziemlich viel gesperrt am Montagmorgen, beste Berufszeit um 9 Uhr. Und man hat dann auf das Spezialeinsatzkommando aus Göppingen gewartet und die Lage letztendlich zusammen abgearbeitet, was sehr gut ausging. Und ansonsten sind die Einsätze in Münster natürlich vom Objekt her immer sehr interessant. Wir hatten vor einem Jahr eine gemeldete Rauchentwicklung oben am Münster durchs Ordnungsamt. Als die Feuerwehr eintraf, hat man auch tatsächlich noch was gesehen, was aussah wie Rauchschwaden, wo man nicht wusste, was ist es. Da war dann die Gemeindefeuerwehr bzw. die Höhenretter zusammen unterwegs oben, um das zu erkunden. Was es tatsächlich war, konnte man nie rauskriegen. Man vermutet irgendeinen Bienen- oder Fliegenschwarm, der sich da oben gesammelt hatte. Es kommt wohl hin und wieder vor und durch das Licht sah das dann halt so wie ein Brand aus. Aber ansonsten sind alle Einsätze, wo man Personen retten kann, sehr gut, dann weiß man, für was man das macht. Und sonst sind es eben viele technische Hilfeleistungseinsätze, bei denen man dem Bürger aber auch helfen kann.
So ein Einsatz wird ja sicherlich auch noch dann noch nachbereitet. Also wie viel Dokumentation, wie viel Nachbereitung, auch Ausrüstung, Instandsetzung ist dann damit verbunden, so in etwa? Also
Ja, es gibt, wenn es gerade belastende Einsätze sind, Nachbesprechungen. Wir haben auch die Möglichkeit, uns auf die Notfall- bzw. Feuerwehrseelsorge zurückzugreifen. Ja. Ansonsten nimmt das Wiederherstellen der Einsatzfähigkeit immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Das Material muss alles kontrolliert werden, gegebenenfalls gewaschen und dann wieder neu verpackt.
Mhm. Und wenn das noch nicht wiederhergestellt ist, gibt es immer noch eine zweite Ausrüstungsschiene? Oder wenn das tatsächlich mal ein Einsatz war, ihr zurückkehrt mit dem Fahrzeug und es noch gar nicht wieder alles instand gesetzt ist, dann habt ihr schon noch mal alternativ irgendwie.
Genau, dann gibt es Backups mit zweiten System beziehungsweise andere Höhenrettungsgruppen, die dann einspringen müssen.
Oh ja. Ja, Johannes, ich guck mal gerade so auf die Uhr. Die Zeit geht immer rasend schnell. Das ist bei der Plattform so. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da gewesen bist und wir eine Stunde lang über die Feuerwehr und über die Höhenrettung mal sprechen konnten. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall immer viel Glück, alles Gute und dass ihr vielen Menschen einfach retten könnt. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation heute Nachmittag. Und du sagst nochmal kurz, wer da war, sprich deinen Namen.
Johannes Hüden von der Feuerwehr Ulm. Hat Spaß gemacht. Danke für die Möglichkeit.
Vielen Dank, dass du da warst. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Nachmittag. Macht's gut und morgen wieder Plattform, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.